Porsche präsentiert Elektrogeflüster. Faszination Sportwagen. Elektrifiziert.
Willkommen zu einer neuen Folge von Elektrogeflüster. Heute wieder mit einem Gast. Wir freuen uns, dass du da bist, Reto. Du bist Leiter der Mobilitätsgruppe bei Energie 360 Grad. Heute geht es um das Thema bidirektionales Laden, was ja immer öfter jetzt auch aufkommt im Bereich der E-Mobilität. Aber viele Leute wissen noch so gar nicht, was können sie darunter verstehen, was bedeutet es auch für die Zukunft. Und ja, daher gleich zum Einstieg die Frage, was ist das eigentlich?
Ja, zuerst ganz herzlichen Dank für die Einladung, dass ich heute da sein darf. Bei bidirektionalem Laden geht es darum, dass man ein Auto nicht nur vollladen tut, sondern dass man auch den Strom, der in den Batterien ist, nutzt, zum Beispiel um sein eigenes Haus wärmen oder zum am Abend Fernsehen zu schauen.
Reto, auch von meiner Seite, herzlich willkommen in unserem kleinen, feinen Studio. Für die, die es nicht kennen oder was kann man sich darunter vorstellen, Bereichsleiter Mobilität, also was machst du so in deinem täglichen Job?
Ja, ich koordiniere eigentlich die Mobilitätsgruppe. Da gehören ja wir vier Firmen dazu. Einerseits Energie 360 Grad, es gehört aber auch GoFast dazu, Swiss Charge dazu und Move, wo hauptsächlich auch in der Romandie tätig ist. Und in dieser Rolle machen wir hauptsächlich Produkte für unsere Kunden. Kunden, die Privatkunden können sein, die unterwegs laden wollen, die aber auch zum Beispiel die Heil laden wollen. Aber unter anderem auch grosse Firmen, wie zum Beispiel Richemont oder Helvetia Baloise, die wir mit unseren Lösungen bedienen können.
Also alles rund ums Thema Laden ist das eigentlich, so ums E-Auto-Laden. Dann die Frage, kann ich mir fast schenken, weil ich weiß es jetzt von vorhin schon, also du fährst natürlich selber elektrisch, wie lange schon? Bist du da schon, ist das vom Berufswegen her, fährst du jetzt schon länger elektrisch?
Ja, das ist natürlich so, es wäre glaube ich komisch, wenn ich nicht elektrisch fahren würde und ich bin wirklich ein Fan davon. Ich bin auch über den Berufswechsel, den ich vor 2 Jahren gemacht habe, in die Elektromobilität gekommen und total begeistert.
Ja. Kann denn dein Auto theoretisch auch schon bidirektional laden?
Mein Auto kann nicht bidirektional laden.
Okay. Eben genau, wir hatten jetzt drüber gesprochen, also bidirektional laden heißt, also eben, der Strom fließt nicht nur auf eine Richtung, sondern er fließt eigentlich eben bidirektional, also zwei Richtungen. Er kann sowohl rein als auch wieder raus fließen. Welche Vorteile bringt denn so bidirektionales Laden, wenn man das jetzt mal so groß so anreißen will?
Ja, ich glaube, das ist sehr unterschiedlich pro Anwendungsfall. Wir können jetzt mal den ganz einfachen nehmen, ein Einfamilienhaus zum Beispiel. Ich habe mein Einfamilienhaus, ich habe vielleicht eine PV-Anlage, die produziert Strom am Tag durch. Und der Strom, den nutze ich, den lade ich mein Auto in der Zeit. Und am Abend komme ich heim und will zum Beispiel Fernsehen schauen oder will meine Heizung, mein Haus wärmen über die Heizung. Dann kann ich den Strom wieder nehmen, der im Auto drin ist. Und der Vorteil ist natürlich, dass ich am Tag durch einen günstigen Strom habe, weil die PV-Anlage produziert gratis für mich selber und kann durch das den günstigen Strom oder gratis Strom nachher nutzen für andere Anwendungen. Wenn man es aus einer grossen Sicht anschaut, dann kann das mittelfristig eben auch zum Beispiel für die Stabilität des gesamten Stromnetzes in der Schweiz dienen und so eigentlich die Wende in Richtung von stärkerer Elektrifizierung unterstützen.
Also das heißt dann ja eigentlich, um den Strom nutzen zu können, natürlich aus der Photovoltaikanlage, das Auto muss natürlich dann auch immer stehen. Also ich kann es dann, wenn ich natürlich nicht zu Hause bin, kann das Auto logischerweise keinen Strom aufnehmen. Also brauche ich dann, theoretisch zum Beispiel, brauche ich eigentlich dann gar keinen Zwischenspeicher mehr zu Hause, wenn ich dann mein Auto nutze? Oder wahrscheinlich einen kleinen braucht es dann aber trotzdem noch?
Ja, nicht einmal zwingend. Ich glaube, zuerst einmal muss man verstehen, etwa 90-95% stehen private Autos. Die stehen entweder zuhause, wenn man zuhause ist, oder sie stehen am Arbeitsplatz, wenn man am Arbeiten ist. Das heisst, eigentlich stehen die Autos relativ viel und in der Zeit kann man die Autos nutzen. Jetzt, wenn man das Auto nachher heimbringt, das hat schnell einmal Speichervolumen von 70 bis über 100 Kilowattstunden. Und so ein Einfamilienhaus hat im Schnitt einen Verbrauch von 10 bis 15 Kilowattstunden. Das heisst, die Menge an Strom die Menge an Strom, die langt locker, um ein Haus für einen Tag oder zwei oder drei eigentlich zu bedienen. Von dem her, wenn man seine Infrastruktur so gebaut hat, dass man wirklich das Auto nutzen kann, dann braucht man keinen kleinen Speicher mehr.
Ja, ist das dann wirklich so, wir haben es gerade, oder hast gerade schon ein bisschen erklärt, dass es wie so eine Powerbank ist, weil ich musste gerade so ein bisschen daran denken, wenn ich dann bei meinem Arbeitgeber kostenlos laden kann, lade ich da den ganzen Tag, bringe das Ding heim und speise das quasi bei mir zu Hause ein.
Ja, das ist, also es ist eine sehr grosse Powerbank, du kannst einen Haufen Handys draufladen oder wie gesagt, du kannst etwa 4-5 Tage dein Haus damit betreiben. Aber du sprichst einen Punkt an, wir werden vermutlich nachher mal noch ein bisschen darüber reden. Es gibt schon Fragestellungen, wo man noch klären müssen, auch gesetzlicher Natur. Wenn du nämlich den Strom vom Arbeitgeber nimmst und am Abend bei dir wieder einspeisest oder zum Beispiel in einem Mehrfamilienhaus andere Mieter verteilen, dann machst du das Geschäft damit. Das heisst, wir werden in steuerliche Fragestellungen hineinkommen. Das heisst, es gibt schon noch Fragen rund ums bidirektionale Laden, die heute noch nicht gelöst sind. Und darum ist es auch in der Schweiz noch nicht in der Breite vertreten.
Mhm. Vielleicht eben noch mal kurz auf das Vehicle to Load. Also das ist ja eigentlich, ich habe mein Auto, bin irgendwo in einer Pampa, sage ich mal, draußen, habe vielleicht mein E-Bike dabei. Warum auch immer noch nicht geladen. Oder nachher, wenn ich fertig bin, heize ich meinen Grill an und lade dann, kann eigentlich mit meinem Elektroauto, lade ich mein E-Bike zum Beispiel auf. Oder betreibe meine Soundanlage zum Beispiel. Das wäre Vehicle to Load. Und Vehicle to Home, das wäre eben, was Wilma so angesprochen hat, wenn ich das Auto zu Hause an meine bidirektionale Ladestation anstecke, kann ich damit die Waschmaschine betreiben zum Beispiel, oder?
Ganz genau.
Das sind eigentlich so die zwei Anwendungen. Und das Vehicle to Grid, also Grid ist ja dann das Stromnetz, das ist das, was du jetzt angesprochen hast. Damit wird es dann so richtig interessant eigentlich, oder? Wenn ich quasi dann den Strom auch ins Stromnetz zurückspeisen kann, oder?
Ganz genau. Und das ist, ja, wenn man gerade Länder anschaut, wie Dänemark oder Holland, die sind weiter in dem Bereich. Warum? Treiben natürlich auch durch die erneuerbaren Energien. Die erneuerbaren Energien, die oftmals jetzt bei der Sonne über Mittag peaken oder beim Wind, wenn es windet, die brauchen viel mehr die Fähigkeit, dass man auch irgendwo Lasten oder Strom kann übernehmen, wenn es viel windet, aber auch wieder zurückgeben, wenn es eben nicht tut. Und das kann man im kleinen Fall anschauen, wie wir es beim Einfamilienhaus mit der PV besprochen haben vorher. Oder man schaut es im Grossen an, wo man sagt, wir fangen das ganze Netz an, stabilisieren über die Autos, die draußen sind. Weil die Mengen, also die Batteriegrößen, die sind enorm, wenn man die zusammenrechnen tut, wenn sich die Elektromobilität weiter ausrollen tut.
Mhm. Und das heißt eigentlich, wenn das dann, wir kommen dann gleich dazu, was da noch für Hürden sind, woran es im Moment noch scheitert, aber im Prinzip in Zukunft heißt das eigentlich für Kundinnen und Kunden, die eine PV-Anlage haben und auch eine entsprechende Station und ein Elektroauto, die müssen dann quasi gar keinen Strom mehr groß beziehen aus dem Stromnetz. Also die sind dann quasi wie energieautark, wie man so schön sagt.
Im besten Fall ist es so. Also man tut eigentlich seinen Eigenverbrauch, wie man das nennt, erhöhen und kann durch das auch sehr, sehr günstig schlussendlich seine verschiedenen Anwendungsfälle von Mikrowellen über den Fernseher bis vielleicht hat auch jemand einen Pool draussen schlussendlich nutzen. Ja.
Ja. Ich musste eben dran denken, als du das mit Vehicle to Load gesagt hast. Was braucht es denn dafür? Also ich stelle mir das jetzt vor, ich bin unterwegs. Wie kriege ich dann quasi die Elektrizität aus dem Auto in mein E-Bike?
Ja, ich glaube, das ist sogar noch der einfachste Fall. Das kennen wir eigentlich sogar schon noch vom Verbrenner her. Das hat es ja die Zigarettenbuchse gegeben. Da hat man auch so, das 12-Volt-Steckerl einstecken. Oder man hat sein Handy können laden. Kann man heutzutage oftmals einfach gerade reinlegen und das sind Induktionsfelder. Das ist ein relativ einfacher Fall. Wenn ich jetzt da irgendwo mit meinem Bike wieder anschliessen muss, ich vermutlich auf irgendwo Steckdosen haben in dem Auto drin.
Hat es teilweise
auch. Also das ist ein relativ einfacher Case. Und das können die meisten Autos heutzutage eigentlich schon. Ja. Gewisse sind oft unterschiedlich ausgerüstet von der Infrastruktur her.
Also für manche weiß ich eben, so zum Beispiel Ford, der eine Pickup ist zwar nur ein Plug-in, der Ranger PHEV, der hat zum Beispiel eine Steckdose hinten direkt auf der Ladefläche, wo ich dann so Bohrmaschinen oder wenn ich im Wald bin, dass ich da gerade arbeiten kann. Und andere Hyundai und so, ich glaube, du kriegst da einfach so einen Adapter und den steckst du in die Ladebuchse und da kannst du dann, das ist dann auch wie eine Steckdose, steckst du dann einfach direkt ein.
Ja. Ja.
Okay, also wirklich klassisch Powerbank.
Wie ja, genau.
USB-Stick rein oder USB-Seite rein. Okay. Ja.
Und das ist auch relativ einfach, oder? Du brauchst nicht viel Logik. Du willst einfach ein bisschen Strom haben.
Ja, du hast gesagt, es gibt gesetzliche Hürden, aber es gibt natürlich auch technische Hürden. Was sind da so die größten im Moment noch?
Also, ich glaube mal, wenn man jetzt nur im Einfamilienhaus-Fall das anschaut, der ist relativ einfach. Weil es sind nicht viele Komponenten, die miteinander reden müssen. Wenn wir aber für Vehicle-to-Grid, wo wir vorher auch schon angesprochen haben, das anschauen, dann wird es komplexer. Wir haben einerseits das Netz, das kann von Swissgrid oder von Verteilnetzbetrieben kommen, der sagt, ich will Strom haben oder ich will Strom abwerfen in dem Moment. Ich habe irgendwo die Komponenten von Ladestationen, ich habe aber auch ein Auto, ich habe vielleicht noch ein Energiemanagementsystem dazwischen und diese Komponenten müssen miteinander reden können. Und wenn ich von Reden rede, dann meine ich nicht von Sprache, sondern dann geht es im technischen Sinn um Protokoll. Und wenn man das schnell schaut, oder vielleicht mögt ihr euch noch erinnern an Mobilfunk. Mobilfunk, so 1998, wenn man da aus der Schweiz in die USA geflogen ist, dann hat auf einmal das Mobil, also das Handy, nicht mehr funktioniert. Mhm. Warum? Das sind unterschiedliche Frequenzbereiche gewesen, die genutzt worden sind und so weiter und so fort. Und es hat GSM gebraucht, also Global Solution for Mobiles, wo eigentlich nachher die Standards eingeführt hat. Und gesagt hat, so reden all die Komponenten miteinander. Heutzutage steigt ihr irgendwo mit dem Flieger in den USA aus, es funktioniert euer iPhone oder euer Android-Gerät, das spielt keine Rolle, es funktioniert. Mhm. Und der Schritt ist in der Elektromobilität noch nicht passiert. Da gibt es Vorhaben in die Richtung, aber es geht jetzt wirklich darum, dass man sagt, man einigt sich zwischen der Ladestation herstellen, zwischen Backend-Betreiber, zwischen Netzbetreiber, was ist die Sprache, wo man miteinander tut reden. Das muss passieren. Und der zweite Punkt ist natürlich auch klar, es muss alles digitalisiert sein. Also wenn da analoge Komponenten drin sind, also keine Smart Meters und so, dann wird das auch nicht funktionieren. Da muss noch einiges passieren, dass das wirklich in der ganzen Kette auch funktionieren kann.
Mhm. Seid ihr da involviert, sowas voranzutreiben auch?
Oder? Da sind wir natürlich involviert. Das ist, zum Teil ist das von Verbänden aus, also zum Beispiel Swiss E-Mobility, die so Themen treibt. Zum Teil ist das einfach private Initiative. Wir sind im Vorstand von Swiss E-Mobility auch dabei und unterstützen die Vorhaben, unterstützen auch die Regulierung. Weil im Endeffekt, natürlich ist das ein bisschen ein Kampf auch, wer setzt sich da durch. Aber wir alle brauchen die Standards, dass wir auch uns als Branche entwickeln können und dass solche Sachen genau auch möglich werden. Weil sinnvoll ist es.
Mhm. Eben, du sagst, ihr seid so da in den Verhandlungen, in den Abklärungen. Was sind denn da so die Zeithorizonte, von denen man dann da spricht, bis das irgendwann mal möglich sein könnte?
Ja, also technisch ist es ja heute schon möglich. Und es gibt auch schon, und es gibt auch schon Hersteller, die heute das schon anbieten tun. Es ist ganz oft ist der Einfamilienhaus-Case, den man heutzutage sieht. Ja. Wir sehen aber eben andere Länder. Wir sehen Länder wie Holland oder Dänemark, wo auch mehr ein bisschen den Bedarf haben, die schon einen Schritt weiter sind, wo dort den Schritt schon gemacht haben. Ich gehe davon aus, in den nächsten 3 bis 5 Jahren wird das Standard werden. Wir dürfen aber auch nicht vergessen, auch die Autos müssen dann ready sein. Wir haben vorher auch schon darüber geredet. Die Ladestationen, viele können das heute noch nicht. Es gibt solche, die das können heute auf dem Markt, die sind noch relativ teuer. Mhm. Man redet da von irgendwo 3.500 bis 7.000-8.000 Franken, die so eine Ladestation kostet.
Kostet sie jetzt?
Kostet sie aktuell. Ja. Eine Standard-Ladestation ist heute zwischen 500 Franken und 1.000 Franken. Eine, die nur in eine Richtung laden kann. Und darum wird es schon noch einen Moment gehen, aber durch die Skala werden die Ladestationen nachher schlussendlich günstiger werden. Mhm. Ich glaube, was man nicht vergessen ist, es gibt aber auch Zwischenschritte. Das bidirektionale Laden ist wirklich, sagen wir mal, so ein bisschen das Endgame. Aber man kann auch jetzt schon in Richtung zum Beispiel Smart Charging gehen. Was heisst das? Meine Ladestation lädt nur dann, wenn sie zum Beispiel PV-Strom hat. Mhm. Auch das ist ein Mehrwert. Das heisst, ich beziehe nicht Strom aus dem Netz, ich nehme nicht den teuren Strom, sondern ich nehme den günstigen Strom. Das ist heute schon umsetzbar, das ist heute schon marktreif und wirklich in der Breite schon verfügbar.
Mhm. Ist dann die normale Wallbox, geht es damit oder muss ich dann schon mal jetzt wieder für den Zwischenstep auch schon mal wieder aufrüsten, eine andere Wallbox kaufen? Oder?
Also Smart Charging geht mit vielen, vielen Wallboxen, die heute im Markt sind. Da geht es dann mehr darum, was eigentlich für das Lastmanagement, was eigentlich für das Energiesystem. Weil die Wallbox muss ja wissen, ob die Sonne scheint. Die sieht das nicht, die ist im Keller drin. Das heisst, dort muss irgendwo eine Kommunikation stattfinden zwischen diesen zwei Systemen. Aber die Wallbox kann das im Normalfall heute machen. Aber die allerwenigste Wallbox, das könnte, ist das bidirektionale Laden. Das ist dann wirklich eine andere Technologie, die da genutzt werden muss.
Mhm. Eben, ich glaube, vor ein paar Jahren gab es dann, ich glaube, es gab nur ein oder zwei Modelle. Ich glaube, Sun2Wheel, das war, glaube ich, von dem Pifaretti, oder? Aus dem Tessin, der das mit vorangetrieben hat. Die hat aber 12.000 Franken gekostet oder 13.000. Ab, wenn du sagst 5 bis 7.000, also sind wir jetzt schon mal ein bisschen tiefer und irgendwann wird das dann wird wahrscheinlich jede Wallbox, die auf dem Markt ist, ist dann so Standard mit bidirektionaler Ladetechnik ausgestattet.
Also das wird noch einen Moment gehen. Das ist perspektivisch natürlich das Ziel, dass wir da hinkommen. Auch von Santwheel, Schweizer Unternehmen, Schweizer Startup, unter anderem TCS ist dort auch involviert. Die sind jetzt auch nicht mehr bei diesen 13.000, 14.000, die sind jetzt auch schon günstiger geworden, sind vielleicht etwa bei 8.000. Es gibt andere Hersteller, die eben auch schon zwischen 4.000 und 5.000 Franken Produkte am Markt haben. Aber je mehr eben die Technologie matur wird, die Skalen auch kommen, desto günstiger werden die Produkte auch werden in den nächsten Jahren.
Mhm. Die AMAP bietet ja, glaube ich, auch schon mittlerweile was an.
Ganz
und,
genau.
Ich glaube, hauptsächlich für die VW- und Skoda-Modelle.
Das ist nicht zufällig. Nein, das ist ja so. Die AMAG steht sicher für ihre eigenen Produkte, auch in Kombination mit der Helion, am Schritt machen. Auch dort ist spannend, wo man sieht, sie begrenzen zum Beispiel die Zyklen, wo man zulässt. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, aber ich glaube, bei 9.000 oder 10.000 Zyklen, wo sie sagen, mehr als das wollen sie nicht. Also man merkt, viele sind am Ausprobieren, auch wir sind am Pilotieren und zum Herausfinden, was bedeutet das, was ist der Einfluss auf die Batterie ganz genau und so weiter und so fort. Mhm.
Aber wenn ich das jetzt richtig verstehe, also wenn ich mir jetzt heute schon so eine bidirektionale Ladestation kaufe, dann ist die eigentlich Vehicle to Home. Das funktioniert heute. Vehicle to Grid, das dauert noch ein bisschen, oder?
Das ist ja so. Ja. Also der Vehicle-to-Grid-Ansatz, das ist eigentlich, also wenn man von der Privatkundensicht her schaut, ist eigentlich die Hardware die gleiche. Ich habe das gleiche Auto, ja, und ich habe die gleiche Ladestation. Aber die Matching müsste dann irgendwo hinten dran stattfinden, dass man sagt, okay, ich habe die Informationen aus dem Netz raus, dass sie Strom wollen oder dass sie keinen Strom wollen. Aber dann wird es auch irgendwann darum gehen, was kriege ich denn für einen Preis, über wenn ich das mache. Mhm. Also da geht es auch um kommerzielle Aspekte. Und dann können wir irgendwann wieder die Frage stellen, von mir jetzt vorher mal angesprochen, von steuerlichen Elementen. Mhm. Wenn ich aus dem ein Geschäft mache, muss ich dann Mehrwertsteuer auf dem zahlen oder nicht? Also das wird noch einen Moment gehen, bis wir wirklich sagen, wir sind Vehicle-to-Grid-ready in der Schweiz. Da geht es nicht nur um meine Infrastruktur, sondern da geht es wirklich, die Schweiz muss Vehicle-to-Grid-ready werden.
Aber du hast gesagt, andere Länder gibt es schon, wo das schon soweit ist, also wo Vehicle-to-Grid schon Realität ist.
Wo deutlich weiter ist. Deutlich weiter. Mhm. Hängt auch zusammen, wir haben es vorher gesagt, mit den Erneuerbaren, die dort stärker sind, hängt aber auch mit der Liberalisierung vom Strommarkt dort zusammen, wo einfach die ganze Wende, die ganze Digitalisierung auch schon deutlich weiter ist als in der Schweiz.
Mhm. Wir haben jetzt immer von dem klassischen, wie gesagt, wirklich Eigenheim und dann das E-Auto dazu. Es wird wahrscheinlich technisch auch noch mal schwieriger werden, wenn es dann die Sammelgarage ist, im Mehrfamilienhaus, wo die Wohnung nur gemietet ist und so. Gibt es da schon Ansätze dazu, in welche Richtung das gehen soll?
Ja, das ist genau so. Man kann das wieder dreistufig anschauen. Das Einfamilienhaus ist das einfachste. Vehicle to Grid ist vermutlich die Königsdisziplin und der Mehrfamilienhaus-Case ist dazwischen. Warum? Jetzt haben wir PV wieder auf dem Dach, jetzt haben wir aber vielleicht 40 Auto im Keller. Welches Auto kriegt jetzt genau den Strom? Und am Abend, wenn es so darum geht, den Strom zurückzugeben, welches Auto tut denn das nachher zurückgeben? Und wer darf jetzt das Geld damit machen? Weil ich gebe das Geld, es gibt ja das nur zurück, wenn ich vielleicht dafür den Strom günstiger kriege, oder ich kriege sogar Geld über, wenn ich das wieder zurückgebe, den Strom. Und das heisst, neben den technischen Elementen, das heisst, ich muss das besser steuern können, über die Lasten, die elektronischen Lasten, die ich in dem Moment habe, gibt es dann eben auch kommerzielle Fragestellungen, die eben so in einem Fall kommen. Und dann wieder Abrechnung. Also jemand muss wieder abrechnen. Das muss im Einfamilienhaus natürlich nicht. Also es gibt jetzt deutlich mehr Fragestellungen, die oftmals nachher daherkommen, in dem Mehrfamilienhausfall.
Mhm. Jetzt sind wir schon gerade mittendrin, die Herausforderung für euch als Energieunternehmen und für die Netzbetreiber. Vielleicht kannst du da mal ein bisschen tiefer in die Materie gehen, wo da wirklich, was da alles noch nötig ist, damit die Technik dann irgendwann flächendeckend kommt.
Ja, wir in unserer Rolle, wir sind ja weder ein Verteilnetzbetreiber, noch sind wir ein Stromproduzent. Das heisst, es sind eher die klassischen EWs, wo die Herausforderungen haben. Und gewisse sind dort weiter als andere. Und ich meine, der erste Schritt ist wirklich der Smart Meter Rollout. Wir müssen die Digitalisierung vom Stromnetz haben. Das ist wie die Basis, die es braucht, dass man überhaupt wieder miteinander reden kann, dass die Systeme miteinander reden kann.
Das wäre dann so ein Smart Grid, sagt man dann dazu?
Das ist ein Smart Grid, ja. Wo schlussendlich nachher, ja, wo auch eine gewisse Voraussetzung ist, dass die verschiedenen Ebenen von dem Stromnetz miteinander können reden und dass schlussendlich die Ladestation oder das Auto die Information überhaupt überkommt, um das zurückzugeben. Das gibt es gewisse EWs, wo weiter sind und gewisse sind auch mit in dem Rollout drin. Und nachher muss man natürlich auch, sagen wir mal, die Intelligenz haben, dass man auf diesen 15-Minuten-Takt die Informationen auch hin und her geben kann, dass die verschiedenen Komponenten wissen, wer braucht jetzt was. Und das Ganze ist natürlich unterlegt mit auch Preispunkten. Also, wann kriege ich welchen Preis? Weil das wird alles viel dynamischer werden als heute noch. Heute haben wir relativ stabile Strompreise, aber das wird deutlich dynamischer werden. Und durch das gibt es auch in Zukunft mehr Anreize. Wenn es zum Beispiel in einer Winternacht der Strom sehr teuer ist, zum sagen, ich gebe gerne jetzt 20 Kilowattstunden irgendwie zurück, weil ich sogar Geld dafür bekomme.
Ja. Aber ist das in der Schweiz vielleicht auch so kompliziert? Weil hier ist ja wirklich teilweise von Gemeinde zu Gemeinde sind die Strompreise anders. Spielt das da auch irgendwie rein, dass der Schweizer Markt da auch einfach so komplex ist für das Thema?
Ich würde mal sagen, es hilft nicht.
Ja.
Okay. Sehr vorsichtig ausgedrückt, ja. Ja.
Porsche präsentiert Elektrogeflüster. Faszination Sportwagen. Elektrifiziert.
Also da müsste auch noch was passieren, eurer Meinung nach, oder was?
Also für uns als Anbieter von Elektrostationen, Elektroladestationen, um die Mobilitätswende auch zu arbeiten, ist es natürlich nicht einfach, wenn du jeder Gemeinde wieder mit jemand anderem reden musst. Jeder hat seine eigenen Prozesse, jeder hat seine eigenen Logiken, jeder hat seine eigenen Preise, was jetzt das kostet bei ihm. Das macht es definitiv nicht einfacher. Aber das können wir auch nicht verändern. Schlussendlich ist das der politische Wille. Aber die Frage wird natürlich schon sein, wie kriegt man die Digitalisierung an? So fragmentiert, das kann nicht jeder seine eigenen Lösungen bauen. Und wir haben natürlich ein grosses Interesse, dass das durchgehende standardisierte Lösungen gibt. Auch da wieder der Standard reinkommt, wo man darauf aufsetzen kann. Und dann kann man auch damit arbeiten.
Mhm. Aber hakt es wirklich an diesem Klein-Klein in der Schweiz, dass jeder so seine Sachen macht? Ist das jetzt gerade so die größte Herausforderung?
Nein, das würde ich jetzt nicht sagen. Aus unserer Perspektive ist natürlich vor allem das Recht auf Laden, die Emotion, die jetzt gerade durchgeht, das ist ganz ein wichtiges Element, weil bidirektionales Laden, das ist nicht der Hauptcase im öffentlichen Laden. Da reden wir nicht, wenn ich schnell laden will, dann will ich Strom. Dann will ich den Strom zurückgeben. Das heisst, die zwei wichtigsten Anwendungsfälle sind in der Immobilie drin und ist dort am Arbeitsplatz. Das sind die zwei wichtigsten, die es eigentlich gibt. Und gerade im Bereich der Immobilien ist heute eine der grossen Herausforderungen, dass die Mieter nicht an Ladestationen ran können. Das verhindert teilweise auch noch wirklich den Rollout von der Elektromobilität. Und dort ist es wichtig, dass auch wenn die Immobilienbesitzer dran gehen, dass sie gerade in Lösungen investieren, die ein bisschen nachhaltig sind. Dass man zumindest Smart Charging schon mal einbaut, dass man ein sauberes Lastmanagement einbaut und so weiter und so fort. Darum, ich würde sagen, im öffentlichen Laden ist die Herausforderung vermutlich mehr mit den verschiedenen lokalen Players, die es da gibt. Im privaten Laden ist es mehr mit den Immobilienbesitzern im Moment. Und wie gesagt, man muss nicht schon auf bidirektionales Laden gehen im Moment, man kann auch zwischen Schritt machen in die Richtung.
Mhm. Du sprachst gerade das Recht auf Laden an, hatten wir auch schon öfter angesprochen. Und schlussendlich ist es ja nicht, dass der Vermieter das tun muss, sondern es ist die Duldung des Vermieters, dass es eine Wallbox oder eine Ladestation halt geben darf. Es wäre aber dem Vermieter ja, sag ich mal, zuzutragen, dass er selber installiert alles, weil er sein Stromnetz im Haus dann einfach dementsprechend anpassen kann. Das kam mir gerade noch so in den Sinn. Was braucht es da dann in so einem Mehrfamilienhaus? Wie groß ist der Aufwand für so einen Inhaber so eines Hauses, der sagt, okay, wirklich, ich führe dieses bidirektionale Laden bei mir jetzt ein. Du hast gesagt, es geht um Abrechnung, Digitalisierung und das sind ja riesen Aufwände.
Das sind Aufwände und die muss man auch nicht alle, sagen wir mal, gleichzeitig machen. Also wenn man zum Beispiel, sagen wir, ich habe eine Immobilie und ich habe vielleicht 100 Parkplätze drin, dann muss man nicht am ersten Tag gerade überall eine Ladestation antun. Was ich jedem empfehlen würde, ist, dass er ein grundsätzlich sauberes Setup einmal macht. Dass er sagt, okay, wir haben ein sauberes Lastmanagement. Wir verstehen unser Energiemanagement im Haus drin. Also ich würde nicht einfach irgendwo eine Ladestation anschrauben und los geht's, sondern ich würde so ein sauberes Setup machen. Aber man kann auch mal mit, sagen wir mal, 5 bis 10 Ladestationen starten. Dann kann man das über Flachbandkabel einfach erweitern und weitere hinzufügen. Also von dem her schrittweise reingehen, ein sauberes, skalierendes Setup wählen und dann kommt das gut. Also es ist keine Raketenwissenschaft. Da gibt es wirklich genug Unternehmen in der Schweiz, die da beraten können. Es können auch gute Elektriker beraten, wie man so etwas macht. Und das ist natürlich auch ein Bereich, wo wir tätig sind.
Mhm. Du hast das vorhin angesprochen, dass ich quasi den Strom bei meinem Arbeitgeber beziehe. Ich fand das noch ein interessantes Beispiel. Ich beziehe quasi meinen Strom gratis. Bei Ringe kann ich auch bei uns in der Tiefgarage kann ich laden und könnte das Auto dann abends bei mir zu Hause anschließen und speise den Strom und kriege dann wieder Geld, oder? Und da hast du gesagt, steuerrechtlich ist das natürlich auch heikel. Gibt es denn da auch Ansätze, wie man sowas lösen kann? Also ich finde das noch, ich habe mir jetzt gerade so zwischendurch, habe ich mir immer so ein bisschen überlegt, wie will man das denn lösen? Also weiß man da schon Lösungen, wie das einst geregelt werden könnte?
Ich glaube noch nicht, dass die da sind. Ja. Im Grundsatz ist das eigentlich etwas, was sehr sinnvoll ist. Weil am Mittag haben wir am meisten Strom.
Ja.
Viel, gerade im Industriebereich, haben riesige PV-Anlagen, die in der Tendenz einen Überschuss produzieren. Und dass dort die Mitarbeiter sagen, gut, wir nehmen den Strom und wir nehmen ihn relativ günstig, das ist sehr, sehr sinnvoll. Das ist für die ganze, dann können wir eben wirklich den erneuerbaren Strom auch nutzen. Wie man das genau löst, wie auch die Abrechnungsmechanismen funktionieren, weil man kann, im Endeffekt könnte man ein Business daraus machen. Jetzt habe ich nicht nur mein Auto, sondern ich habe noch einen Anhänger mit ganzen Haufen Batterien drin und lade die auch noch gerade alle auf. Das wird noch Frage. Ich glaube, im Endeffekt ist das auch wieder eine gewisse politische Diskussion und da ist die Legislative und die Exekutive gefragt, wie setzen wir so etwas um. Braucht es da eben so Abrechnungssysteme, die im Hintergrund automatisiert laufen? Was passiert, was ist, wenn ich es für mich nutze? Was ist, wenn ich es in meinem Mehrfamilienhaus jemand anderem gebe oder verkaufe? Ist das dann okay? Also ich glaube da, weil oftmals der Strom, der dreht ja nicht über das EW, sondern der Strom, der geht gar nicht aus meinem Haus raus, aus meinem Mehrfamilienhaus. Ja. Wie finde ich raus genau, wem habe ich da was gegeben? Also es gibt ein paar interessante Fragestellungen zu lösen. Aber eigentlich ist das sehr, sehr sinnvoll. Ja. Strom zu nehmen, wenn viel verfügbar ist, und zurückzugeben aus dem Auto raus, wenn der Strom teuer ist oder eben nicht verfügbar ist, das macht Sinn. Mhm.
Jetzt gerade, wenn du, ich weiß nicht, ob du, also du kannst es sicher beantworten, auch wenn du jetzt nicht von einem Netzbetreiber bist, aber wieso ist es heute eigentlich noch so, tagsüber ist der Strom ja immer teurer, als wenn, also in der Schweiz zumindest, als wenn ich nachts lade. Aber mittlerweile eben mit dem ganzen Photovoltaik und so langsam müsste es ja eher umgekehrt sein. Wieso ist der Strom eigentlich nicht günstiger am Tag, wenn die Sonne scheint, als in der Nacht, wenn sie eben nicht scheint? Und gut, Windräder haben wir ja eh nicht viel in der Schweiz.
Also das ist am Drehen. Ja. Es gibt auch erste Schweizer EWs, die das anfangen, ihren Kunden anbieten, dass sie eben auch dynamischere Tarife haben. Und wenn wir ins Ausland schauen, eben, wir können auch mal das Beispiel Holland nehmen, ist das überhaupt nicht mehr so. Okay. Das ist also, ich bin vor 2 Jahren bei einem Freund von mir gewesen, der hat auch ein Elektroauto in Holland, der hat ein Haus dort. Der hat gewusst, am Mittag kriege ich einen Stromtarif von irgendwie 5-6 Cent über. Und hat dann natürlich gesagt, mein Auto soll dann laden. Mhm. Und am Abend war es aber 87 Cent.
Wow. Mhm.
Also du hast wirklich die Schwankungen im Tag drin. Es war ein schöner Sommertag. Und dann hat viel PV-Strom, es hat einen Wind gehabt. Dann ist der Preis wirklich sehr, sehr tief. Das wird in der Schweiz hoffentlich auch passieren. Wir sind sicher in der Liberalisierung vom Strommarkt noch nicht so weit, wie andere Länder das sind. Aber das wird irgendwo auch kommen. Und wir müssen auch den Privatkunden so incentivieren, dass er den Strom nutzt, wenn er auch verfügbar ist. Und es ist ein Fakt, dass wir im Sommer mit der Erneuerbaren deutlich einen günstigeren Strom haben als im Winter in der Nacht. Wir kaufen ja oft zum Beispiel auch am Spotmarkt unseren Strom ein. Und dort ist es jetzt schon so, dass natürlich die Strompreise stark schwanken, je nach Saison, aber natürlich auch je nach Tageszeit. Mhm.
Und dann haben wir eben das, wenn eins diese Technik wirklich etabliert ist, das bidirektionale Laden, eben, sage ich mal, alle laden ihre Autos schön günstig mittags auf oder über den Tag über. Und nachts, eben wenn dann vielleicht nicht mehr so viel, eben wenn natürlich die Sonne nicht mehr scheint, wenn wenig Strom verfügbar ist, dass eben, wenn die Autos alle am Stromnetz sind, dass die dann quasi als virtuelles Kraftwerk, so spricht man das, davon spricht man ja immer, dass quasi 100.000 Elektroautos können dann das Stromnetz stabilisieren. Das wäre ja eigentlich ideal, oder?
Das ist genau die Idee.
Ja.
Das ist die Idee. Und dort wollen wir auch hin. Und für das braucht man genau wieder die Standardisierung, dass sie eben auch alle miteinander reden können. Und ich glaube sogar, wir werden müssen dort hinkommen, dass die Wende, die Dekarbonisierung auch klappt. Wenn man einfach jeden Abend um 6 Uhr heimkommt, einsteckt und voll saugt, das wird unser Stromnetz nicht über die Dauer aushalten. Das ist ein Punkt. Und der zweite Punkt ist, wir müssen auch viel zu viel Kupfer verbuddeln. Also es hilft uns auch, dass man das ein bisschen smarter macht und dass man dann zücht, wenn es wirklich Strom verfügbar ist und auch dann zurückgibt, dass der Kraftwerksgedanke, wenn das Netz das braucht oder mein Haus das braucht, um eigentlich weniger Infrastruktur bauen zu können. Das heisst, wir machen es mit weniger Infrastruktur und dafür mit mehr Intelligenz eigentlich. Mhm.
Gab ja auch schon erste Projekte, ich glaube von Honda und ein paar Honda E's hatten, ich glaube mit Mobility.
Mobility hat ein Projekt gemacht, es gibt auch das Senior Startup Hive Power heissen die, wo in diesem Bereich tätig ist. Da läuft einiges. Und da, wie gesagt, es sind viele Themen momentan im Pilotstatus oder auch in Feldtests drin. Darf man auch da wieder gerne ins Ausland schauen, wo einige Sachen schon weiter sind. Mhm. Aber die Richtung müssen wir gehen. Und wir werden viel müssen über intelligentere Lösungen lösen und nicht nur einfach über mehr buddeln.
Mhm. Ja. Ich würde gerne noch mal auf das Auto selbst, wir haben jetzt viel über Stromnetz gesprochen, auch auf das Auto selbst zurückkommen. Erstmal muss das natürlich die Voraussetzung mitbringen, dass man es bidirektional laden kann. Das werden wahrscheinlich alle neueren Modelle mittlerweile tun können, gehe ich von aus, die jetzt auf den Markt kommen.
Ja, das ist leider noch nicht so.
Nein.
Das ist nicht so. Es ist sicher ein guter Teil da, wo das kann, aber es gibt auch diverse, wo es nicht kann. Eben wie gesagt, mein Auto, wo wir vorher darüber geredet haben, erst 2 Jahre alt oder nicht einmal 1,5 Jahre alt, kann es nicht.
Also gar nichts von den 3 Anwendungsfällen, die wir...
Ja, für das Auto ist das alles der gleiche Anwendungsfall.
Ja.
Die Frage ist, kann es den Strom so zurückgeben?
Aber es gibt ja manche, die können nur Vehicle to Home und manche sind auch schon Vehicle to Grid vorbereitet, oder? Ja. Das gibt es schon auch, oder?
Das gibt so Zwischenschritte. Aber ich sag mal voll bidi, also bidirektional ready, sind heute längst nicht alle und vor allem nicht alle, die im Bestand sind. Aber ich bin überzeugt, auch dort, die immer mehr Autos, die kommen, gerade auch die chinesischen Autos, die kommen, die sind oftmals genau parat für das. Und da wird einiges passieren nächstes Jahr auch noch. Und es ist immer schön angeschrieben auch, also da kann man sich beim Kaufen sehr gut informieren. Ist mein Auto ready für Sachen?
Was wundert mich jetzt bei deinem? Du hast ja ein Amag-Produkt und VW und Skoda können das ja zum Beispiel schon, die Autos. Oder? Ja. Du hast jetzt kein VW und Skoda, du hast
Richtig.
Ein anderes Amag-Produkt. Du hast ein Audi. Das wundert mich, dass der das nicht
kann. Ja, der kann das nicht.
Okay, das ist noch interessant. Obwohl es ja aus einem Konzern ja letztlich ist. Mhm.
Da bin ich jetzt der falsche Gast für die Frage.
Ja, ja.
aber auch nochmal auf die Batterie, weil du hast das eben, da sprachen wir eben schon über die Amag, die das dann auch so beschränkt. Auf, ich glaube
9.000 oder 10.000 so, Ladezyklen.
Hat das einen Grund? Hat man festgestellt, schadet das der Batterie? Oder wie weit ist man da?
Also es schadet der Batterie weniger, als man denkt. Man redet von ein paar Prozent der Leistung, die sie über sehr viele Ladezyklen einbüßen tut. Ich glaube, wichtig ist, dass man da vielleicht kein falsches Verständnis hat. Man redet nicht davon, dass die Batterie auf 100% ist, nachher wird sie leer gesucht auf 0, sondern man redet ganz oft davon, dass es etwa 10-15% vielleicht, oder 10-50 Kilowattstunden oder 10-15% von der Batterie Leistung eigentlich, wo man dort wegnimmt. Das ist nicht wahnsinnig viel und das tut der Batterie auch nicht wahnsinnig weh. Mhm. Das heisst, ja, es hat einen Einfluss auf die Lebensdauer von der Batterie, aber sie ist überschaubar. Und man ist natürlich genau solche Elemente momentan auch am Testen. Also ich glaube, da werden jetzt auch Lehren daraus gezogen, die Batterien werden weiterentwickelt, die werden auch mehr optimiert werden für den Case. Heute sind Batterien so gebaut, dass sie ideal sind zum Fahren, dass man viel und schnell Leistung abrufen kann und die Batterien werden auch weiterentwickelt werden, dass eben genau der stationäre Use Case noch besser unterstützen kann.
Also da müssen die Hersteller auch aktiv eingebunden werden, weil die können ja dann noch sagen, also mit unserem Auto, das darfst du nicht als für den Anwendungsfall fürs bidirektionale Laden als große Batterie zu Hause darfst du es nicht nutzen, weil du dann immer wieder lädst und entlädst. Wobei, da sind die Ladeströme natürlich auch sehr gering. Also da lädt man dann ja nicht mit 400 kW rein und raus, sondern das ist ja dann meistens 11 oder 22 kW oder so.
Ja, es gibt AC und DC bidirektional und eigentlich ist es für eine Batterie aber auch für den Verlust im sogenannten Roundtrip. Also sowohl im Laden als auch im Zurückgehen tut man leicht an Energie verlieren. Mhm. Das ist auf der Effizienzverlust. Und das sogenannte DC, also das Gleichstrom bidirektionale, ist eigentlich besser für das Auto und für die Batterie. Das heisst, Technologie wird sich vermutlich eher in die Richtung auch entwickeln, dass das so möglich wird.
Stimmt, ich glaube, das ist ja auch noch so ein Ding, weil die Batterien im Elektroauto laufen über DC, richtig?
Oder es gibt einen Wechselrichter, der ja noch dazwischen ist, der im Auto drinnen ist, genau. Wo eigentlich DC auf AC übersetzen tut.
Genau, weil der Haushalt läuft über AC.
Richtig.
Genau, und deswegen sind die Stationen auch, glaube ich, noch so teuer, weil einfach dieses...
Ja, es gibt AC bidirektional. Das ist ein bisschen günstiger, aber eigentlich nicht ideal.
Ja.
Und es gibt DC bidirektional, was eigentlich technisch besser ist, was sich vermutlich auch durchsetzen wird, aber wo teurer ist, wo man eben auch weniger von diesen sogenannten Roundtrip-Verlust hat, Strom zurückgeben.
Wir haben eben gesagt, es braucht intelligente Lösungen, auch was das ganze System betrifft, damit das jetzt sichergestellt ist, dass ich nicht morgens, wenn ich dann zur Arbeit fahren will, mein Auto quasi leer ist.
Ja, genau. Also ich glaube, man wird das auch so lösen, dass man sagt, hey, ich gebe mein Auto für die nächste Nacht oder für die nächsten 2-3 Tage frei und es ist auch okay, wenn ich 10% weniger Strom habe. Es ist ganz selten so, dass ich morgen um 6 Uhr wache und denke, du, heute muss ich jetzt 600 Kilometer fahren. Normalerweise weiss ich ja, wie mein nächster Tag ist. Und wenn ich sage, hey, ich muss nächsten Tag einkaufen oder ich muss nächsten Tag 50 Kilometer fahren, dann langen mir 60% in meinem Auto. Und ich sage, okay, ich gebe mein Auto frei für bidirektional und dafür kriege ich Geld dafür. Also das ist, ich habe keinen Anreiz dafür. Oder ich sage, nein, ich muss mein Auto morgen auf 80% haben. Dann bin ich vielleicht auch bereit, dafür mehr zu zahlen oder halt eben keine Einnahmen zu generieren aus dem. Aber die Möglichkeit, dass ich sage, ich muss mein Auto auf 80% am nächsten Morgen haben, die muss definitiv
gegeben
sein. Ja, genau.
Eben wahrscheinlich kann man das dann einfach
richtig.
Einfach eingeben, hey, ich brauche morgen früh, muss er sicher auf 80% sein und dann kann es mir dann ja auch egal sein, was dann zwischendurch passiert, einfach morgens um 7 muss er dann auf 80% sein.
Genau, ganz genau.
Gibt es schon Berechnungen, was jetzt lukrativer ist? Das Einspeisen ins Netz oder wirklich nur dieses Home-to-Vehicle? Weil ich ja quasi.
Ich glaube, eine der Herausforderungen ist heute, oder? Ich habe keinen garantierten Preis, den ich zurückgeben kann. Also das ist aber genau ein Teil, glaube ich, auch von der Evolution, dass man eigentlich stärkere Anreize setzt, an einer Privatperson auch in so etwas zu investieren. Da werden viele Sachen ausprobiert werden müssen. Da ist sicher die ökonomischen Modelle noch nicht ganz so weit. Auf der anderen Seite eben auch die Technologie, die sich noch entwickeln muss. Als Einfamilienhausbesitzer ist natürlich sehr attraktiv, zu sagen, ich habe meine PV, ich habe einen hohen Selbstnutzungsgrad durch das und ich kann meine PV schneller amortisieren im Endeffekt. Und das ist definitiv auch ein Fall, der technisch jetzt nicht komplex ist und wo man mal reingehen kann und ausprobieren. Mehrfamilienhausfall ist eben wirklich schon ein bisschen komplexer und Vehicle to Grid ist noch ein bisschen Zukunftsmusik.
Kann man denn heute, ist es heute noch gar nicht technisch möglich, dass ich meinen selbst produzierten Strom ins Stromnetz speise oder macht man das schon? Ich kenne mich da wirklich nicht so mit aus.
Doch, man kann zurückspeisen. Ja. Das machen viele. Der Betrag, den man dafür überkommt, ist sehr unterschiedlich.
Eben, und das ist auch nicht auch noch so ein Ding, oder?
Genau, ist auch nicht unglaublich attraktiv. Ja. Darum ist es eigentlich sehr spannend, zu sagen, ich tue meinen eigenen Nutzungsgrad erhöhen. Das ist eigentlich das Ziel, das man verfolgt, zu sagen, ich tue meine PV so gut wie möglich selber nutzen. Jetzt ist aber Fakt, wenn es richtig viel Sonne hat, dann habe ich viel zu viel Strom. Und dann speise ich es zurück und am Abend, wenn ich vielleicht daheim bin und meinen Backofen anmache, ist die Sonne schon weg. Ja. Dann muss ich wieder aus dem Netz suchen. Das heisst, dann ist es aber genau spannend, wenn ich so ein Element habe, wo ich eine Batterie habe, die das zwischenspeichern tut. Und da ist natürlich das Auto perfekt, weil es ist eine riesige Batterie, die dort steht.
Ich dachte eben, bei so einer PV-Anlage ist es eh Standard, dass man wenigstens so eine, weiß ich nicht, 10 oder 20 Kilowattstunden Batterie zu Hause hat. Das muss nicht unbedingt
sein. Nein, das ist nicht so. Das ist nicht so.
Ich kann sagen, mein Vater in Deutschland hat das. Der hat sich so eine Anlage oben aufs Dach gebaut und hat dann irgendwann viel zu viel produziert für die beiden, die da noch wohnen. Und hat dann auch angefangen, das einzuspeisen. Er musste halt erst mal investieren in die Anlage, die muss natürlich aufgerüstet werden. Was ihm am meisten gestört hat, war genau das, was du gesagt hast, das Steuerliche, weil er plötzlich als Kleinunternehmer galt und eine Umsatzsteuervoranmeldung machen musste.
Ich glaube, da war auch noch so ein Ding mit Doppelbesteuerung in Deutschland oder so, dass du zweimal für den Strom dann Steuern bezahlt hast. Aber ich glaube, das ist jetzt, ich habe mich ein bisschen eingelesen ins Thema, aber es ist wirklich so mega komplex. Aber ich glaube, in Deutschland gibt es jetzt auch neue Gesetze, wo das dann, wo du nicht mehr doppelt bestraft wirst.
Ja. Also in Deutschland haben sie jetzt, glaube ich, auch angefangen, erste PV-Anlagen abzuwerfen oder abzuhängen, dass sie im Extremfall nicht mehr Strom produzieren. Also wie gesagt, ich glaube, da muss die ganze Branche gemeinsam noch einiges lernen. Und auch für den Autofahrer, oder? Gegen vorne. Wenn einer von der Petrol-Welt kommt, dann tut er vielleicht alle drei Tage mal tanken gehen. Bei der Elektromobilität ist es eigentlich sinnvoll, wenn man jetzt das, was wir jetzt besprochen haben, ein bisschen rekapituliert, dass man eigentlich immer das Auto ansteckt. Das heisst, wenn ich am Auto, wenn ich daheim bin, immer anstecken, weil ich Strom nehmen oder zurückgeben. Mhm. Das Gleiche auch am Arbeitsplatz. Das heisst, der Ausbau von den Ladestationen im privaten Umfeld ist unglaublich wichtig, weil das ermöglicht uns eben genau die Fälle, die Anwendungsfälle in Zukunft.
Dann vielleicht noch so zum Schluss. Also gut, du hast jetzt schon mal eine kleine Prognose oder noch keine richtige, aber wann denkst du jetzt persönlich, wann können wir das wirklich nutzen, so die Elektroautos mit dem bidirektionalen Laden, dass es wirklich fürs Stromnetz wirklich für Stabilität sorgen könnte? Was denkst du, was ist realistisch, Zeithorizont?
Also ich glaube, der Stromnetz, lass uns zuerst mit dem einfachen Fall starten. Ich glaube, Einfamilienhaus kann man heute starten. Das wird jetzt immer günstiger werden auch. Da reden wir von Monaten und Jahren. Ich glaube wirklich, bis man rangeht und das gesamte Netz durch das angefangen zu stabilisieren, und das in der Masse. Ich rede jetzt nicht von Pilotversuchen, ich rede nicht von Feldversuchen, sondern in der Masse wird es nochmal 3 bis 5 Jahre gehen.
Okay,
bis die verschiedenen Komponenten dann auch weiter sind und wir auch die verschiedenen Lasten können anfangen zu steuern. Also das Thema wird kommen, da bin ich überzeugt. Andere Länder zeigen es, wie man das auch schon besser machen kann. Und ich glaube, da müssen die verschiedenen Akteure der Schweiz jetzt zusammenreisen. Da braucht es eine Politik, die vernünftige Anreize setzt, dass das auch der Bürger, der Elektroautofahrer so machen soll. Es braucht da die Elektrizitätsunternehmen und die Teilnetzbetriebe. Es muss aber auch die Komponenten von uns geben, die Infrastruktur im Elektromobilitätsbereich produzieren. Und dann braucht es das Herstellen von der Hardware und der Autos. Und wenn die zusammenkommen und die Elemente zusammenbringen.
Also Zeitrahmen etwa 2030, kann man etwa so sagen, plus, minus. Aber das ist ja erfreulich, dass du jetzt nicht sagst, ja, das geht jetzt noch mindestens 20 Jahre, bis wir uns da auf irgendwas einigen.
Nein, es wird vor deiner Pensionierung sein.
Okay, dann bin ich froh. Das ist gut. Ja, super. Vielen Dank, Reto, dass du uns hier einen kleinen Überblick über das doch sehr komplexe Thema gegeben hast. Also ohne Experten haben wir uns das nicht getraut, das Thema anzupacken, weil es ist wirklich, es ist super komplex, auch mit den Abrechnungen, was alles dazugehört zu der Elektrotechnik. Deswegen herzlichen Dank, warst du da bei uns im Elektrogeflüster?
Ja, herzlichen Dank natürlich auch von mir, dass du da warst. Wir freuen uns wieder über viele Kommentare.
Lasst Likes da, wenn es euch gefallen hat. Und dann würde ich sagen, danke Reto nochmal. Danke Wilma. Bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal.
Und herzlichen Dank euch beide.
Porsche präsentiert Elektrogeflüster. Faszination Sportwagen. Elektrifiziert.